und dass wir tatsächlich in die Situation kommen, ja, wo nicht mehr genug Wasser für alle da ist, also sowohl für die Privatkunden als auch die Industrie und die Landwirte und Bäuerinnen. Also deswegen sehen wir da wirklich große Konflikte auf uns zukommen.
Schon heute gibt es Verteilungskämpfe ums Wasser in Deutschland, doch von diesen Auseinandersetzungen hört man wenig in den Medien. Von einer Recherche zum Thema Wasser berichtet die Journalistin Annika Jöris von Korrektiv.
Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Verena Kern und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra.
Hallo Verena, wir haben heute wieder drei Themen vorbereitet. Zuerst geht es um ein Thema, über das noch viel zu wenig in der Klimakrise gesprochen wird, nämlich über Wasser. Dazu haben wir mit der Journalistin Annika Jöris von Korrektiv gesprochen, die dazu eine Recherche gemacht haben. Danach schauen wir uns an, was der G7-Gipfel in Elmau klimapolitisch gebracht hat und was von dem Klimaclub zu halten ist, der dort beschlossen wurde. Und zum Schluss sprechen wir über das Aus für Verbrennerautos. Aber zunächst einmal kommt jetzt das Gespräch mit Annika, das wir vorab geführt haben. Wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, nämlich die Journalistin Annika Jöris. Hallo Annika.
Ja, hallo.
Ja, und du arbeitest vor allem investigativ und hast zum Beispiel aufgedeckt, wie Klimaschutz durch die Wirtschaft und Teile der Politik torpediert wird. Und du bist auch Teil von Korrektiv. Das ist eine gemeinnützige Redaktion, die unter anderem von Stiftungen finanziert wird. Und ihr macht da so Faktenchecks und auch viele investigative Recherchen. Und jetzt habt ihr euch ein Thema vorgenommen, was man gar nicht so oft in den Medien hört, nämlich Wasser. Da wabert es ab und zu quasi das Thema in den Medien. Zum Beispiel hört man derzeit viel über die Dürre in Italien oder über die lang anhaltende Dürre am Horn von Afrika, was viele Millionen Menschen betrifft. Aber hier in Deutschland ist es ja gar nicht so doll das Thema und trotzdem habt ihr euch das vorgenommen, richtig?
Genau, also unserer Meinung nach ist das Wasserthema tatsächlich noch total unterrepräsentiert in den Medien und überhaupt in der Aufmerksamkeit. Einfach weil natürlich Trinkwasser, das weiß ja jeder, natürlich lebensnotwendig ist, aber trotzdem droht sozusagen in der Klimakrise knapp zu werden. Ne? Das kennen wir bislang noch nicht aus Deutschland. Da war immer genügend von da, aber schon jetzt zu Beginn des Sommers gibt es ja wirklich Teile von Brandenburg, wo es auch schon brenzlig wird und wir haben auch ja schon so Prognosen uns angeschaut und gesehen, dass es natürlich in den kommenden Jahren immer knapper wird, weil vielleicht mal ein ganz trockener Frühling herrscht und dass wir tatsächlich in die Situation kommen, ja, wo nicht mehr genug Wasser für alle da ist, also sowohl für die Privatkunden als auch die Industrie und die Landwirte und Bäuerinnen. Also deswegen sehen wir da wirklich große Konflikte auf uns zukommen.
Und was habt ihr bei der Recherche gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir haben es natürlich erstmal so ein Riesenthema Wasser. Es ist ja also eigentlich so ein öffentliches Gut. Das nimmt man immer so wahr wie Luft oder so. Also etwas, was eigentlich immer da ist. Und wir haben uns gedacht, da wir jetzt eben von diesen Konflikten ausgehen, einfach aufgrund der Wassernot, die bald in der Klimakrise vermehrt herrschen wird, haben uns erstmal an den Gerichten umgetan sozusagen und haben da die Juris-Datenbank ausgewertet, um zu gucken, ob da möglicherweise auch schon tatsächlich mehr Prozesse stattfinden und haben auch gesehen, dass die wirklich deutlich zugenommen haben. In einigen Bundesländern wie Bayern beispielsweise haben die sich verdoppelt in den vergangenen Jahren und da geht es immer darum, um diese Entnahmerechte, die vergeben werden an die Industrie. Also die an die Großverbraucher beispielsweise wie RWE für die Tagebauen oder BASF für die chemische Produktion. Und die beiden waren jetzt noch nicht direkt vor Gericht, aber der Grundsatz ist immer derselbe. Es geht darum, wie viel Wasser darf eine Industrie, eine Fabrik entnehmen und schädigt diese große Wassermenge nicht im Zweifelsfall möglicherweise der Umwelt oder bringt die Wasserversorgung der Bevölkerung in Gefahr. So, das ist erstmal das, was man schon an den Gerichtsprozessen ablesen kann, dass diese Konflikte also zunehmen. Und dann haben wir uns in einem zweiten Schritt, mit einem zweiten Artikel dann auch nochmal genauer damit beschäftigt, wer sind eigentlich die Firmen, die besonders viel Wasser brauchen. Und interessanterweise sind es eigentlich dieselben, die auch besonders viel Treibhausgase emittieren. Also es ist auch da vor allem RWE, die chemische Industrie, wie BASF, auch Autokonzerne sind so unter den Top-Nutzern von Wasser. Und das ist halt ja langfristig ein Problem, weil gerade diese Nutzer eben Verträge haben über die Entnahmerechte, die sie haben für Flusswasser häufig, Oberflächenwasser, aber auch Trinkwasser. Und das sind Verträge, die sehr langfristig laufen und wo die Politik eigentlich schon jetzt darum kümmern müsste, dass man die Verteilungskämpfe in der Zukunft schon mal mitbedenkt und auch das Wassergut gerecht verteilt.
Also du hast ja jetzt ganz viele Sachen angesprochen und auch Verteilungskämpfe. Also so wie ich das verstanden habe, sind ja die großen Industrien da, die du genannt hast, die bekommen ja schon irgendwie das Wasser, aber wer bekommt denn nicht genug und wer klagt denn da zum Beispiel?
Also es klagen beispielsweise Naturschutzverbände, weil da bestimmte, manchmal sind es auch die Wasserversorger, also diejenigen, die dann das Trinkwasser verwalten für die Privatnutzer, die möglicherweise aus dem Naturschutzgebiet Wasser entnehmen. Es geht aber auch um Mineralwasserkonzerne, die so viel Wasser entnehmen, dass da der Grundwasserpegel sinkt in einigen Regionen. Das sind so die typischen Konflikte, die bislang sind. Und dann sind eben die ganz großen Wasserentnehmer, nenne ich sie mal Wassernutzer, die haben halt meistens so jahrzehntelange Verträge. Das heißt, da kann man auch vor Gericht dann wenig machen, weil die haben natürlich sicherlich von sehr guten Juristen ausgefeilte Verträge abgeschlossen mit den Wasserbehörden, die ihnen dieses Recht zusichert, so auf viele, viele Jahre. Und das wurde aber einmal vergeben, dieses Entnahmerecht. Zu einer Zeit, als vielleicht noch niemand dachte, dass Wasser tatsächlich mal knapp werden könnte. So, die hinken also ein bisschen hinterher eigentlich, diese Rechte, die einmal vergeben wurden. Und ja, und was wir halt auch recherchiert haben, ist, dass bislang halt von politischer Seite da noch sehr wenig sich drum gekümmert wird. Also es gibt da so ein paar Konzepte, die aber auch erst ab 2030 beispielsweise wirken sollen. Also das ist bislang noch, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, also journalistisch wenig beackert, dieses Wasserfeld sozusagen. Aber es ist auch politisch nach unseren Recherchen wirklich jetzt ganz, ganz dringlich, dass sich da jemand drum kümmert, wie mit so einem knapper werdenden Gut, existenziellem Gut wie Wasser künftig umgegangen wird, wie wir das verteilen wollen, wenn es wirklich mal, wenn wirklich mal zu wenig ist, geben wir das dann den Landwirten, der Industrie, wie viel kriegen die Privatkunden? Das sind alles Fragen, die gar nicht beantwortet sind bislang.
Und dann wird es natürlich noch brisanter, weil ja der Klimawandel da auch mit reinspielt.
Genau, das ist natürlich das, was jetzt schon in Südeuropa noch stärker bereits zu sehen ist. Die Po-Ebene, die hat ja sozusagen, wird ja häufig auch zitiert, jetzt diese Trockenheit biblischen Ausmaßes quasi, dass der Po-Fluss quasi trocken gefallen ist, was noch nie vorgekommen ist. Ich selbst lebe und arbeite ja in Frankreich auch, also auch in Südeuropa, und da gibt es auch schon Dörfer, die mit Plastikwasserflaschen sozusagen beliefert werden, weil die Leute nicht mehr genug Wasser aus dem Hahn bekommen, weil hier die Klimakrise eben schon ein bisschen frühzeitiger zuschlägt sozusagen als jetzt in Deutschland. Aber es ist schon klar, dass sich die Niederschläge ja nicht unbedingt grundsätzlich verringern, aber dass sie sich ganz anders verteilen im Jahresdurchschnitt. Und da kann es halt häufiger mal vorkommen, dass ein extrem trockenes Frühjahr, wie wir es jetzt hier in Südeuropa hatten, auch auf Deutschland zukommt und dass dann im Sommer einfach zu wenig Wasser da ist. Das haben wir in Ansätzen schon gesehen, 2018, 2020, als der Rhein so niedrig gefallen war. Das sind jetzt Ereignisse, die künftig heftiger und häufiger werden.
Ja, und dann ist es halt notwendig, wie ihr ja auch gezeigt habt, dass da die Politik Regelungen trifft. Ja, vielen Dank für deinen Input. War schön, dass du bei uns zu Gast warst, und mach's gut.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Beim Wasser sollten wir uns also besser auf Trockenzeiten und ausbleibende Niederschläge vorbereiten. Und jetzt kommen wir zum G7-Gipfel in Elmau, der ja am Dienstag zu Ende gegangen ist. Wir wollen uns mal ein bisschen genauer anschauen, was da in Sachen Klimaschutz herausgekommen ist. Also eine kleine Bilanz ziehen. Das ist nicht ganz so einfach, weil bei vielen Beschlüssen noch gar nicht so richtig klar ist, wie viel das aus Klimasicht wirklich bringen wird. etwa der Klimaclub, dieses Lieblingsprojekt von Bundeskanzler Olaf Scholz. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal vorneweg, in der Abschlusserklärung taucht der Klimaschutz ganz prominent auf. Es gibt ein starkes Bekenntnis zum Paris-Abkommen und auch zum 1,5-Grad-Ziel. Und es wird auch viel von einer Beschleunigung gesprochen, die man beim Klimaschutz und bei der Energiewende schaffen will.
Genau, und dazu gibt es auch relativ konkrete Beschlüsse. Der Straßenverkehr soll bis 2030 weitgehend dekarbonisiert sein. Die Stromproduktion soll sogar vollständig oder überwiegend dekarbonisiert sein und das bis 2035. Und auch der Kohleausstieg soll beschleunigt werden. Allerdings gilt das nicht für Kraftwerke mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Da gibt es also ein kleines Hintertürchen. Und für Entwicklungsländer sollen auch mehr Hilfen fließen, etwa im Umgang mit Schäden und Verlusten durch den Klimawandel.
Aber all diese Klimabekenntnisse sind eben immer verbunden mit dem Hinweis, dass es gleichzeitig auch um die Gewährleistung von Energiesicherheit gehen muss. Da zeigt sich schon ganz deutlich, wie sehr das Treffen geprägt war von dem Ukraine-Krieg und seinen Folgen. Beim Erdgas ist die Versorgungssicherheit ja im Moment keineswegs gewährleistet, weil Putin jederzeit den Gashahn zudrehen kann. Und das schlägt sich dann eben auch in den Elmau-Beschlüssen nieder. Man sucht ja jetzt händeringend nach Ersatz für Putins Gas, von dem man sich gerade in Deutschland viel zu abhängig gemacht hat. Und diese verfehlte Politik der letzten Jahre führt jetzt zu massiven Problemen, eben weil man den Klimaschutz viel zu lange nicht so ernst genommen hat, wie es eigentlich nötig wäre. Und deshalb hat Kanzler Scholz in Elmau dafür gesorgt, dass doch weiter Geld in neue Erdgasinfrastruktur fließen soll. Vor allem in die Förderung von LNG, also Flüssiggas. Scholz war im Mai ja schon im Senegal und hat dort eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung vereinbart.
Und aus Klimasicht ist es natürlich gar keine gute Nachricht, wenn neue Gasfelder in Afrika oder anderswo erschlossen werden, geht das auf jeden Fall mit weiteren zusätzlichen Emissionen einher. Und das ist ja laut Weltklimarat und der Internationalen Energieagentur überhaupt nicht mit dem 1,5-Grad-Limit vereinbar. Und das ist auch schon eine große Enttäuschung, denn es war quasi eigentlich beschlossene Sache, dass die G7 Ende dieses Jahres Schluss machen wollen mit den fossilen Investitionen. Das hatten ja quasi auch schon die G7-KlimaministerInnen bei ihrem Treffen im Mai so vereinbart, also wenige Wochen vor dem Gipfel in Elmau. Und da ist man jetzt wieder zurückgefallen bei der Position.
Genau. Also das einzig Positive, was man sagen kann, in der Abschlusserklärung steht jetzt auch eine Einschränkung drin, die in früheren Textentwürfen noch nicht enthalten war. Nämlich, dass diese Investitionen möglichst mit Strategien für grünen Wasserstoff verbunden sein sollen. Das heißt, die Gasinfrastruktur, die da jetzt neu aufgebaut wird, soll irgendwann mal für grünen Wasserstoff genutzt werden können. Allerdings, und hier haben wir schon wieder ein Aber, es ist noch gar nicht klar, ob das so einfach möglich ist und wie viel das kosten würde.
Ja, und jetzt noch ein Wort zu dem Klimaclub, den Olaf Scholz vorgeschlagen hatte und der es auch in die Abschlusserklärung geschafft hat. Vereinbart wurde, dass der Klimaclub bis zum Ende des Jahres gegründet wird und dass er offen und kooperativ sein soll. Also, dass nicht nur die G7-Länder da mitmachen, sondern auch andere Staaten, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Ja, da werden wir im Klima-Update sicher noch mal drüber sprechen, wenn sich da was Genaueres abzeichnet.
Ja, und dann gab es auch noch einige Initiativen, die klimapolitisch durchaus Potenzial haben, wenn sie denn bei der Umsetzung ausreichend ambitioniert ausgestaltet werden. Das sind etwa die Energiewende-Partnerschaften, die geplant sind mit Indien, Indonesien, Vietnam oder Senegal. Die G7 wollen diese Schwellenländer dabei unterstützen, schneller auf erneuerbare Energien umzusteigen. Oder auch dieses Investitionspaket von 600 Milliarden US-Dollar, mit dem Entwicklungs- und Schwellenländer beim Ausbau ihrer Infrastruktur unterstützt werden sollen. Wenn möglichst viel von diesem Geld in grüne Projekte fließt, könnte das für den Klimaschutz wirklich eine Menge bringen. Aber da muss man halt erstmal abwarten, wie das dann konkret aussieht und ob uns das wirklich mehr in Richtung 1,5 Grad bringt.
Ja, unser drittes Thema wird ein bisschen konkreter und das habt ihr vermutlich auch schon gehört, denn das Verbrenneraus wurde beschlossen, denn das hat ja medial doch ganz schön Wellen geschlagen. Denn die FDP und ganz besonders Bundesfinanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing, die haben immer gesagt, dass sie gegen ein Verbot der Verbrennertechnologien seien. Und darauf liefen ja quasi die Pläne der EU hinaus. Und die EU-Kommission und auch das Parlament hatten sich schon dafür ausgesprochen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennermotor mehr in der EU neu zugelassen werden sollen. Das heißt, Autos, die dann schon zugelassen sind und noch mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, die können auch noch weiterfahren. Aber jedes Auto, das ab 2035 die Neuzulassung erhält, müsste dann halt einen klimaneutralen Antrieb, also einen Elektromotor haben. Das ist ja schon eine ziemlich weitreichende Entscheidung, die quasi alle BesitzerInnen von PKWs irgendwann betrifft.
Und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, die mussten auch noch ihr Votum abgeben. Und da war halt offen, wie Deutschland abstimmen würde. Denn die FDP als Teil der Bundesregierung hat sehr deutlich gemacht, sie will dem Vorschlag nicht zustimmen. Und begründet wurde das mit einem Argument, das die FDP halt immer wieder vorbringt, nämlich die Technologieoffenheit. Die Politik soll keine bestimmten Technologien bevorzugen, in dem Fall die Elektromobilität, sondern eben Regelungen treffen, die auch Verbrennerautos nach 2035 ermöglichen. Ja, dahinter steht die Hoffnung, dass sich irgendwann die sogenannten synthetischen Kraftstoffe durchsetzen könnten. Man nennt diese Kraftstoffe auch E-Fuels und die werden aus Strom, Wasserstoff und CO2 hergestellt. Aber diese Herstellung ist halt unglaublich energieintensiv. Es ist also viel effizienter, Motoren mit Strom anzutreiben, wie es eben E-Autos machen. Und deshalb sind die Marktchancen für die E-Fuels eigentlich gar nicht so groß, außer vielleicht in der Luft- und in der Schifffahrt.
Ja, letztlich hat Deutschland dann doch im EU-Rat zugestimmt, dass sie CO2-Flottengrenzwerte für Personenkraftwagen ab 2035 null betragen sollen. Das bedeutet faktisch, dass dann nur noch Neuwagen eine Zulassung erhalten, die keinerlei klimaschädliche CO2-Emissionen haben. Aber es gibt halt eine Zusatzklausel, ein Zugeständnis an die FDP, nämlich die EU-Kommission soll prüfen, ob die Fahrzeuge außerhalb dieser Flottengrenzwerte eine Zulassung erhalten können, wenn sie ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Und Umweltverbände wie der Verkehrsclub Deutschland bezeichnen die Klausel als Hintertürchen für den Verbrennermotor. Denn bislang gibt es gar keine Verbrenner, die ausschließlich E-Fuels tanken. Und wie man das dann sicherstellt, ist natürlich auch fraglich. Und sicher ist auch aus Klimaschutzgründen wäre es natürlich besser gewesen, wenn das Verbrenneraus auch früher gelten würde, nämlich schon ab 2030. Aber die Richtung ist jetzt für alle klar. Mit den Verbrenner-PKWs geht es langsam dem Ende entgegen.
Und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, empfehlt uns gerne weiter.
Ja, und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges habt zu unserem Podcast, dann lesen wir auch gern von euch per Mail an klima-update@klimareporter.de. Und jetzt noch ganz großen Dank an Katja Schulz, Ralf Bußberg, Gabriele Aumeier, Philipp Hartenfeller und Irmgard Winkelnkemper, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir und tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz, der Tageszeitung. Podcast wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.